Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Martin, mein Lieber, wir haben uns eine halbe Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich freue mich sehr, dass wir wieder hinter den Mikrofonen sitzen.
Ja, hallo Daniel. Ich freue mich auch total. Ich habe mich auch gut von dir erholt.
Ich hoffe.
Also insofern können wir jetzt wieder richtig frisch in die neue Staffel gehen. Und
ja.
Da freue ich mich auch richtig drauf. Und heute haben wir auch ein ganz interessantes Thema, glaube ich, ne?
Ja, wir haben ja, um das ganz kurz auch nochmal zu erwähnen, zwischendurch auch noch weitere gemeinsame Abenteuer erlebt. Wir hatten ja ein ganz tolles Special zum Tag der seltenen Erkrankungen und hatten den tollen Harpe Kerkeling bei uns im Studio. Und für alle, die es noch nicht gehört haben sollten, skandalös, auf jeden Fall reinhören.
Ja, und vor allen Dingen die Probleme auch nochmal besprochen haben und das sehr ausführlich.
Mhm.
Und das hat sehr viel Spaß gemacht in der Runde mit Esther und Harpe. Und vielleicht bringt es ja doch irgendwas, dass wir mehr Aufmerksamkeit für die seltenen Erkrankungen in Deutschland bekommen.
Wir haben in dem Special tatsächlich auch über die neuesten technischen, technologischen Errungenschaften aus der Forschung und der Medizin gesprochen, sowohl was Diagnostik als auch was Therapien, mögliche Therapien angeht. Da schwirrt ja uns allen immer ein Kürzel durch den Kopf, das im Deutschen KI heißt, also künstliche Intelligenz, und ursprünglich AI.
Artificial Intelligence.
Mhm. Martin, jetzt hast du ja ganz viel mit der KI auch beruflich zu tun, aber ich frage dich jetzt bewusst mal als Freund und Privatmann. Es gibt Umfragen, die ergeben, dass 40% der Deutschen, also fast die Hälfte aller Deutschen, eigentlich Angst haben oder sich bei denen so ein düsteres Gedankenkarussell zu drehen beginnt, wenn sie über die künstliche Intelligenz nachdenken. Also Stichworte sind sowas wie maximale Überwachung, dann natürlich auch Fake News. Wie stehst du dazu? Wie siehst du die negativen Seiten, die Schattenseiten der künstlichen Intelligenz?
Naja, also wir haben die positiven Seiten und die negativen Seiten natürlich. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen, war ich ein bisschen erstaunt, über eine Studie aus Dänemark, wo künstliche Intelligenz den Todeszeitpunkt eines Menschen voraussagen kann.
Horror.
Ja, und da fängt es dann schon ein bisschen an, mich auch zu gruseln.
Ja.
Also sie hatten ganz viele Daten, auch retrospektive Daten, also zurückliegende Daten gesammelt, haben der KI aber nicht verraten, wann eine Person gestorben ist oder nicht gestorben ist.
Aha.
Die hatten ganz viele Daten, also Geburtsdaten, Krankenhausdaten und so weiter und haben dann mit Hilfe von mathematischen Modellen vorausgesagt, ob ein Mensch in den nächsten 4 Jahren stirbt oder nicht.
Und jetzt die entscheidende Frage, du sagst rückwirkend, das heißt, es waren Menschen auch schon verstorben, weil anders lässt sich das Ganze ja nicht wirklich überprüfen.
Ganz genau, ja.
Wie hoch war die Trefferquote?
Also soweit ich mich noch erinnere, da müsste man aber nochmal genauer in die Studie eintauchen, war das über 70% und das ist ja schon mal eine Nummer. Ne?
Wow.
Wir sind ja noch am Anfang der KI-Revolution und da wird man sehen, was in den nächsten Jahren da auf dem Markt passiert. Und das, was wir als Normalverbraucher natürlich sehen, ist ja nur die Spitze des Eisberges. In den Laboren der großen Hightech-Unternehmen, Tech-Unternehmen, da wird ja noch ganz anderes gemacht und an vielen verschiedenen Dingen getüftelt.
Also die Wahrnehmung der KI hat natürlich bei Normalsterblichen und bei Laien, wird die natürlich auch sehr stark gespeist aus diesem ganzen popkulturellen Universum, also sprich Filme und Serien. Ich weiß noch, als Kind der 70er, wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen, Captain Future.
Mhm.
Kennst du das noch?
Ja, kenne ich noch.
Mit diesem Professor, das war ja im Prinzip wirklich so ein sehr niedliches, fast schon so eine infantile Versinnbildlichung von künstlicher Intelligenz, nämlich tatsächlich ein menschliches Gehirn, was unter so einer Glaskuppel war und durch den Raum schweben konnte und ich glaube auch so Arme hatte, so bionische. Davon sind wir ja weit entfernt. Das zweite große Ding, was aus Hollywood kommt, was das Thema natürlich auch nochmal sehr negativ aufgeladen hat und sehr angstvoll, ist Terminator 2, wo wir letzten Endes von den Maschinen, die wir selber programmiert haben, vom Erdboden gefegt werden am Ende. Oder beziehungsweise es soll verhindert werden, dass das geschieht.
Mhm.
Ich glaube, man muss wirklich auch nochmal über die ethischen und moralischen Spielregeln reden, die der KI auferlegt werden müssen und dem Umgang mit der KI, was ja gerade auch im Bereich der Medizin eine wichtige Rolle spielt.
Ja, also die Europäische Kommission hat ja deswegen auch diesen Artificial Intelligence Act ausgerufen. Aha. Das bezieht sich vor allen Dingen natürlich auf die ethischen Gesichtspunkte im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber auch, was darf KI, wo darf KI entsprechend eingesetzt werden. Und da sind wir in Europa ein bisschen weiter als in anderen Ländern. Das finde ich gut. Das ging auch relativ schnell hier. Das hätte ich so selber nicht erwartet. Aber wir wissen halt gar nicht, was in den einzelnen Laboren schon da ist. Und es gibt natürlich auch Länder, die werden das unabhängig von ethischen Richtlinien einfach einsetzen. Ja, und auch rechtliche Fragen, also Haftungsfragen. Also wenn die KI zum Beispiel Dinge kontrolliert, vielleicht auch unterstützend ist bei operativen Eingriffen und da geht was schief, wer hat denn dann die Haftung? Hat der Arzt die Haftung? Hat der Hersteller dann die Haftung? Also das sind ja ganz viele Dinge, womit man sich beschäftigen muss. Und das tut ja jetzt aktuell auch die Europäische Kommission. Wir haben das eingangs gesagt. Und das wird noch ganz spannend in den nächsten Jahren werden, in welche Richtung das geht.
Ja.
Aber wir wollen ja heute eigentlich über die Vorteile von künstlicher Intelligenz sprechen und vor allen Dingen auch nochmal gucken, wie bringt uns künstliche Intelligenz auch im Bereich der Medizin weiter.
Vollkommen richtig. Steigen wir doch da mal gerade ein. Ich habe gelesen, dass es ChatGPT, diesem Chatbot, den wahrscheinlich die meisten von euch da draußen auch kennen, im Februar 2023 gelungen ist, in den USA eine Zulassungsprüfung zu bestehen zu einer Universität für ein Medizinstudium. Zwar knapp, aber immerhin.
Ja.
Martin, machst du dir Sorgen um deinen Job?
Nicht unbedingt, denke ich. Also aktuell jedenfalls noch nicht. Und das ist halt ganz interessant. Es gab irgendwann in der Vergangenheit mal einen Lancet-Artikel, da hat Antonio Di Leva gesagt.
Lancet ist, muss man dazu sagen, ein Fachmagazin, ne?
Genau. Der hat gesagt, die künstliche Intelligenz wird nicht die Ärzte ersetzen, aber sie wird die Ärzte ersetzen, die nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz mitgehen, beziehungsweise auch mit dem Thema der digitalen Medizin mitgehen. Und genauso sehe ich das auch. Also wir haben natürlich als Menschen immer noch andere Vorteile. Wir können vielleicht doch noch anders um die Ecke denken. Wir können auch empathisch sein, wobei man sagen muss, also ChatGPT, wenn du sagst, hier schreibt man einen schönen Text, schreibt die dir auch einen schönen empathischen Text. Aber wenn ich mir vorstelle, dass künstliche Intelligenz damit die hier so einen Podcast macht, ich glaube, die würde nicht so empathisch und fürsorglich mit dir umgehen, Daniel.
Sicherlich nicht. Also ich kann mir eigentlich da niemand besseren vorstellen und wünschen als dich, lieber Martin. Aber sag mal konkret, welche Entwicklung hat die KI in der Medizin denn eigentlich bereits vollzogen?
Ja, also da gibt es hunderte von Beispielen, muss man sagen, wo künstliche Intelligenz uns jetzt schon im Alltag auch unterstützt. Schaut man beispielsweise in den Bereich der bildgebenden Verfahren, also MRT, CT-Diagnostik, Röntgendiagnostik, dann kann künstliche Intelligenz zum Beispiel auch die kleinsten Tumoren automatisiert erkennen.
Ja.
Und auch in den letzten Monaten gab es eine Studie im Bereich der Brustkrebsdiagnostik, wo Wissenschaftlerinnen versucht haben, anhand von 40.000 Bildsätzen pro Gruppe herauszufinden, ob die KI bessere Diagnostik anstellt, also Tumore früher erkennt oder ob das die Wissenschaftlerinnen bzw. Radiologinnen besser können. Und das Ergebnis, die KI erkannte 6 und das Ärzteteam 5 Krebsverdachtfälle pro 1000 Patienten.
Das macht schon einen Unterschied. Das
ist schon, also die Trefferquote ist jetzt um einen mehr. Da ist die Frage, ist es so, dass die KI 6 andere erkannt hat und das Ärzteteam 5 andere oder haben die sich überschnitten oder ist künstliche Intelligenz vielleicht einfach ein diagnoseunterstützendes Verfahren? Also wenn man beides miteinander einbringt und kombiniert, wird es dann deutlich besser. Also das sind ja so Fragen, die mich dahinter noch beschäftigen.
Ich glaube, bei der Haut, also in der Dermatologie ist es auch wirklich sehr frappierend, dass die KI da wirklich ein sehr großen Vorsprung hat. Ne? Also ich glaube, es gibt solche Scans, wo auch natürlich entsprechende Erkrankungen, maligne Erkrankungen der Haut hinterlegt sind. Und ich glaube, da liegt die Quote im Vergleich zu dem gerade von dir geschilderten Beispiel mit dem Mammakarzinom noch wesentlich höher, ne?
Ja, also diese Systeme werden halt immer besser, je mehr Bildmaterial sozusagen da drin ist. Das ist ja auch dieses Thema, da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, diese beiden Bereiche des sogenannten Machine Learnings und Deep Learnings. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, bei dem Machine Learning oder maschinellen Lernen, das ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, der es vor allen Dingen Computern ermöglicht, aus Daten zu lernen und Entscheidungen zu treffen, ohne explizit programmiert zu werden. Mhm.
Und eigenständig praktisch.
Ja, genau. Ja. Das ist wie so ein smarter Assistent dann, der aus Beispielen lernt. Also wenn du beispielsweise viele Fotos von Katzen und Hunden in dieser künstlichen Intelligenz zeigst und ihm sagst, welches Tier auf welchem Bild zu sehen ist, dann wird es allmählich lernen, die Unterschiede zwischen Katzen und Hunden dann auch automatisch zu erkennen. Mhm. Und nach einem ausreichenden Training kann dann das System aus einem neuen Bild, das er noch nie gesehen hat, dann vorhersagen, ob darauf eine Katze oder ein Hund zu sehen ist. Das ist das sogenannte Machine Learning. Mhm. Ja, wir werden sehen. Dann haben wir aber, Daniel, nur um das nochmal abzuschließen, auch den Bereich des Deep Learnings. Ja. Vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt. Also Deep Learning, das ist eine spezielle Untergruppe des maschinellen Lernens, die sich durch die Verwendung von sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerken mit vielen Schichten, deswegen nennt man das auch tief, also deep, auszeichnet. Ne?
Okay.
Und diese Technik ist von der Funktionsweise des menschlichen Gehirns quasi inspiriert und versucht, ähnliche Mustererkennungsfähigkeiten dann auch zu entwickeln. Also wie das menschliche Gehirn. Ne?
Naja, das ist ja die Zukunft auch. Ich habe gebaut werden, aber dass jetzt auch schon die Forschung so weit ist, dass sie beginnt, letztlich künstliche Intelligenz auch zu verknüpfen mit menschlichen Neuronen.
Mhm. Naja, aber also bei diesen Deep Learning Modellen, die sind halt besonders gut, komplexe Muster dann auch in großen, großen Datenmengen dann zu erkennen. Ein Beispiel ist die Gesichtserkennung in Fotos. Das hatten wir ja schon mehrfach auch in unserem Podcast. Wir setzen das ja auch im Zentrum für seltene Erkrankungen ein.
Ja.
Und da kann dann dieses System nach dem Training anhand einer großen Anzahl von Gesichtsbildern auch von Menschen vielleicht mit fazialen Dysmorphien, also Fehlbildungen im Gesicht beispielsweise, kann dann das System neue Gesichter erkennen oder sogar einzelne, ja, nicht Personen identifizieren, aber auch Erkrankungen identifizieren dann.
Oder auch, glaube ich, bei epileptischen Anfällen zum Beispiel.
Die man genau, die können das im Vorfeld dann prognostizieren, also wann tritt der nächste Anfall auf. Also das sind halt auch gute Sachen, weil man da frühzeitig dann entsprechend eingreifen kann. Aber auch im Bereich der Medikamentenentwicklung, also ganz, ganz wichtig, Thema personalisierte Medizin oder Precision Medicine, wie man es ja besser benennen würde. Mhm. Es ist so, dass man dann halt ganz zugeschnittene Therapien auch entwickeln kann mithilfe der künstlichen Intelligenz. Und die großen Pharmaunternehmen, die setzen natürlich auch auf diese Hightech-Branche, auf diese Tech-Unternehmen und versuchen die halt dann auch mit zu integrieren, um halt auch viel schneller Medikamente zu entwickeln.
Na, das ist ja auch toll, ne? Da haben wir jetzt auch in dem Interview mit der Aachener Zeitung drüber gesprochen, dass man einfach den Patienten noch individueller betrachtet und einfach sich ganz genau anschaut, zum Beispiel, wenn wir von Krebs reden, was ist das für eine Art von Tumor? Wo liegt die Mutation? Auf welchem Gen? Und da hat die KI natürlich einfach aufgrund ihrer Kapazitäten einfach auch einen riesigen Vorteil gegenüber den Menschen. Ne? Also allein so eine Gehirnkapazität eines Menschen zu vergleichen mit einem Quantencomputer, das ist ja auch nochmal ein Thema, was irgendwann demnächst kommt. Das ist ja Wahnsinn, was da an Leistungen von diesen Rechnern erbracht wird heutzutage.
Ja, und wenn du das im Hintergrund des Fachkräftemangels dann auch nochmal siehst, ne, das spielt da ja auch vor allen Dingen eine große Rolle. Wir werden im medizinischen Bereich immer mehr Medizinerinnen und auch medizinische Fachangestellten verlieren. Wir haben das große Problem, dass wir aber auch eine zunehmend alternde Gesellschaft haben. Das läuft dann halt genau in die gegengesetzte Richtung jetzt alles. Und da werden uns halt solche Tools wie die künstliche Intelligenz auch in Zukunft unterstützen müssen, um überhaupt den Anforderungen dann gerecht werden zu können.
Ja, und die macht ja vor allen Dingen auch keinen Feierabend. Ne? Also die erschöpft. Ist ja auch keine körperliche Erschöpfung, die da eintritt.
Ja, das stimmt.
Was macht dir denn Sorge? Wenn du jetzt die KI, ich habe dich das vorhin schon mal gefragt, als Privatmann, jetzt frage ich dich mal als Mediziner, was macht dir denn Sorge hinsichtlich der KI in der Medizin?
Ja, eine große Sorge betrifft natürlich den Datenschutz. Da sind wir ja in Deutschland immer super vorsichtig mit. Mhm. Ist ja auch richtig so. Und diese Systeme, also KI-Systeme, müssen mit detaillierten Informationen gefüttert werden, mhm. um daraus dann auch Wissen zu generieren und weiterzuentwickeln.
Ja.
Und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommen diese Daten und wem gehören sie? Mhm. Medizinerinnen und Forscherinnen ist es natürlich daran gelegen, diese Daten, die für die Algorithmen transparent auch vorliegen müssen, auch besser erfassen zu können. Und dabei geht es vor allem darum zu wissen, ob dann eine Balance herrscht, was die Grundlage dann angeht. Ne?
Da geht es ja auch um Gerechtigkeit. Ne?
Ja, genau.
Also was natürlich einfach wichtig ist, ist, dass die Daten, die da verarbeitet werden, auch wirklich die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Also nicht nur im Hinblick auf das Geschlecht, sondern natürlich auch im Hinblick auf zum Beispiel auch wirtschaftliche Faktoren. Was die Ethnie angeht, ich erinnere mich gerade an das familiäre Mittelmeerfieber, was wir in einer Folge von Unglaublich krank behandelt haben. Das ist eine Erkrankung, eine seltene Erkrankung, die, wie der Name schon sagt, sehr häufig im Bereich des Mittelmeers auftaucht. Und wenn man diese Menschen zum Beispiel komplett aus der Studie ausschließt oder aus diesen Datensätzen, würde man ja nie darauf kommen, diese Zusammenhänge überhaupt herzustellen. Ne?
Ja, das stimmt. Aber du guckst ja jetzt da sehr feingranulär drauf. Mhm. Kannst es ja vielleicht noch ein bisschen
schönes Wort, feingranulär.
Größer anschauen. Also wenn du dir beispielsweise, wir gucken mal über den großen Teich drüber, also nach Amerika, sind beispielsweise keine Daten von Menschen gelistet, die sich keine Krankenhausbehandlung leisten können.
Ja.
Und dann hast du natürlich diese automatischen Vorurteile im algorithmischen System.
Mhm.
Ja? Das ist der Automatic Bias, nennt man das dann. Ne? Und das
genau.
ist ein Riesenproblem.
Und das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also, dass die KI letzten Endes ja unsere Vorurteile auch übernehmen kann.
Ja, klar.
Und unseren Blick. Wir sind ja die Quelle der Information, die die KI dann nur weiterverarbeitet. Ne?
Ja, klar.
Ich bin auch sehr gespannt. Die dritte Frage, die mir auf den Nägeln brennt, und ich hoffe, dass die mir Hoffnung gibt und einen positiven Ausblick in die Zukunft.
Mhm.
Was sind denn eigentlich die neuesten Entwicklungen im Bereich KI in der Medizin?
Man kann die, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Also ich hatte jetzt letztens von einem Thema gelesen an der Uniklinik in Hamburg, KI in der Intensivmedizin, also speziell bei Schädel-Hirn-Verletzungen, dass da mithilfe der Bildschirmüberwachung, der Vitalparameter, die KI quasi den Hirndruck, die Blutdruckdaten zusammenführt und auch andere weitere Parameter zusammenführt und dass dann kritische Phasen schon bis zu 24 Stunden im Vorfeld erkannt werden können. Und das ist natürlich
das
toll.
Ist super.
Also das spart natürlich auch viel Personalressourcen ein, weil man frühzeitig Dinge abfangen kann und ist natürlich auch für die Patientinnen und Patienten, die das dann betrifft und die in solchen Situationen dann sich befinden, eine deutliche Erleichterung und steigert die Prognose natürlich für die auch.
Also das ist eine Sache, die finde ich ganz toll.
Ja, und wenn wir dann zum Beispiel in den Bereich gucken, an unserem Institut beispielsweise, wir beschäftigen uns ja auch mit Dingen, die sich am Handgelenk befinden, also den sogenannten Smartwatches. Ich glaube, jeder Dritte hat mittlerweile schon eine Smartwatch und setzt die ein. Und Smartwatches können ja mittlerweile viele Daten sammeln, ob das jetzt Bewegungsdaten sind oder aber auch die Sättigung, Blutdruck mittlerweile auch, aber auch die neuesten Versionen, die dann Blutzuckerspiegel abnehmen können vom Patienten. Und die können natürlich auch entsprechend ausgewertet werden. Ne? Also und auch eingesetzt werden bei chronischen Krankheiten, um die Patienten dann deutlich besser einzustellen.
Das stelle ich mir halt auch interessant vor, auch die Epilepsie. Also das, wenn du jetzt so einen wirklich schweren Anfall, so ein Grand Mal zum Beispiel vorhersehen kannst, jetzt mal ganz platt gesagt, dass du in der Lage bist, vielleicht dich einfach an einen Ort zu begeben, der sicher ist und zu vermeiden, dass du irgendwie stürzt und dich schwer verletzt bei dem Sturz. Das sind ja einfach für die Betroffenen riesige Gamechanger, ne?
Ja, oder bestimmte Medikamente vorher einzunehmen. Dann.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht so im Bereich der Epileptologie unterwegs, deswegen kann ich dir da wenig zu sagen, aber alleine aus den Dingen, die man sich da vorstellen kann, was so eine Technologie dann auch in dem Bereich erbringen kann, ist das ja schon bahnbrechend.
Wie sieht's mit Robotern aus?
Ja.
Terminator, da ist er wieder.
Also mit Blick auf die Zukunft wird natürlich die künstliche Intelligenz in Kombination mit der Robotik insbesondere auch bei Operationen eine große Rolle spielen. Mhm. Und gerade im Bereich der Chirurgie sieht man natürlich auch Potenzial, dann die entsprechenden OPs noch viel effizienter und viel präziser zu planen und durchführen zu können. Mhm. Und da tut sich natürlich auch viel. Guckt man vielleicht im Bereich des Darmkrebses, das ist ja die zweithäufigste Krebsart hierzulande. Und dementsprechend werden natürlich auch viele Eingriffe durchgeführt, um dann quasi diesen Darmkrebs dann auch zu entfernen.
Und dann zukünftig auch von Algorithmen überwachte OPs.
Genau, mit Robotern. Da gibt es ja schon ganz tolle Roboter, die halt minimalinvasive Eingriffe und ich sage jetzt mal zitterfreie Schnitte durchführen können. Und da gibt es zum Beispiel auch an der Technischen Hochschule in Hamburg, da arbeitet man jetzt aktuell dran, auch Algorithmen zu entwickeln, die dann OPs überwachen können, um dann halt auch zu unterscheiden, wird da jetzt gerade gesundes Gewebe geschädigt oder nicht und davor auch zu warnen. Ne? Also quasi wie so ein Einparkassistent beim Auto kann man sich das dann vorstellen. Ne?
Super.
Ja, es tut sich viel und wir bleiben gespannt. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge dazu, weil man kann da, glaube ich, so viel zu erzählen. Und es ist ja ein spannendes Thema.
Ich freue mich drauf, wenn wir beide mit, also ich werde dann tief in meinen 80ern sein, du irgendwie Mitte 70, wenn wir irgendwann gemeinsam Tennis spielen in unseren Exoskeletten, die von der künstlichen Intelligenz irgendwie gesteuert sind.
Du, da bräuchte ich jetzt schon ein Exoskelett.
Ja, manchmal, wenn ich morgens aufstehe, denke ich das auch.
Ja, also ihr da draußen, guckt auf eure Smartphones, passt aber auf, welche Daten ihr zur Verfügung stellt.
Genau.
Weil da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Und wir freuen uns, wenn wir euch wieder hören, sehen und bis bald.
Bis bald. Tschüss, Martin.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.